Wir reden gerade über Ereignisse, die die Welt verändert haben. Ein erstes solches Ereignis war Karfreitag, das wir ansprachen. Jesus starb am Kreuz. Es war kein Schicksalsschlag. Das war der Weg, den er gehen sollte. Er hat das auf sich genommen, damit wir Menschen gerettet werden. Er hat unsere Schuld auf sich genommen und ist für uns alle gestorben. Er hat den Tod besiegt, aber er hat auch die Macht des Bösen, Satans, besiegt. Nun, Karfreitagsgottesdienste werden überall gefeiert. Und ich habe einmal schon diese Geschichte erzählt. Einmal gab es eine Vorführung des Films Jesus in Bangladesch. Und die ganze Gemeinde saß irgendwo in einem Gebäude und guckte sich den Film an, und gerade war die Kreuzigungsszene. Die Menschen haben schon geweint, als Jesus gefoltert wurde. Und als er am Kreuz starb, auf einmal ging so ein lautes Schluchzen durch den Saal. Fassungslosigkeit im ganzen Raum. Und in diesem emotionalen Moment rief auf einmal ein kleiner Junge: Habt keine Angst, er ist auferstanden. Ich habe den Film schon einmal gesehen. Ein kleiner Junge ruft den Zuschauern einfach Mut zu. Er ist wieder auferstanden. Ich werde es nie vergessen, denn ich stelle mir das bildlich vor, als ob ich da unter den Leuten sitzen würde. Eine atemberaubende, frohe Botschaft. Jesus ist von den Toten auferstanden. Das hat Christen im Laufe der Jahrhunderte immer wieder ermutigt. Drei wichtige Tage. In nur drei Tagen kann viel passieren. Vom Tod zum Leben. Von dem gekreuzigten König mit der Dornenkrone zum König und Herrscher über alle Welt, der zu Rechten Gottes sieht. Mit dieser Predigt möchte ich das unterstreichen, dass Ostern ein Tag ist, der die Welt veränderte. Ich möchte uns heute eine Sehhilfe nicht verpassen, sondern anbieten, nämlich in Bezug auf Glaubensdinge. Und dazu werde ich einen längeren Bibeltext lesen. Ihr dürft heute ausnahmsweise sitzen bleiben. Wir haben heute niemanden vom Roten Kreuz hier. Der Text kommt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Abvers 13. Die Geschichte ist uns allen wahrscheinlich sehr bekannt. Es geschah nach der Auferstehung Jesu. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleophas, meinte: Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts davon, von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist es außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sich hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11, und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Ich bete. Himmlischer Vater, was für eine wunderbare Geschichte. Es ist eine Geschichte, in der auch wir selbst vorkommen könnten. Als ob Jesus sich zu uns gesellen würde heute, in unserem Alltag, bei der Arbeit, zu Hause, irgendwo unterwegs. Herr, wir bitten dich darum, dass du diese Worte lebendig machst und dass die Wirkung und Bedeutung dieser Geschichte auch unsere Herzen und unseren Verstand ergreift. Wir vertrauen darauf, dass du das tun wirst, durch deinen Heiligen Geist in Jesu Namen. Amen. Ja, die Geschichte hat uns deutlich gemacht, wie die beiden Jünger enttäuscht waren. Ihre Erwartungen haben sich nicht erfüllt. Der Messias, auf den sie gehofft haben, als Herrscher, Befreier von der römischen Besatzungsmacht, er war nicht da. Jesus war dort, aber er hat das nicht so getan, wie sie das erhofft haben. Er hat ihnen nicht verholfen zu der ersehnten Freiheit. Daraus ist nichts geworden. Und nun wurde er zum Tode verurteilt, ans Kreuz geschlagen, ist gestorben. Sie hörten, dass er auferstanden worden wäre, aber sie konnten das alles nicht richtig begreifen. Außerdem hatten sie Angst. Sie hatten Angst, dass sie ins Gefängnis geworfen werden. Und so haben Kleophas und sein Freund alles mehr oder weniger aufgegeben. In ihrer Verzweiflung gingen sie einfach heim. Und dieser Weg war für sie kein Hoffnungsweg. Im Gegenteil, es war ein trostloser Weg, ein freudloser Weg. Das Feuer in ihrem Herzen war aus. Und nun stößt Jesus zu den beiden. Aber sie erkennen ihn nicht. Was können wir daraus lernen? Drei Fragen. Was weiß der auferstandene Christus eigentlich? Über die Jünger, über uns? Womit beschenkt er uns durch den Glauben? Und die dritte Frage, wie werden wir dadurch verändert? Die erste Frage, was weiß der auferstandene Christus? Dieser trostlose Eindruck, dass die großen Erwartungen wieder einmal in Scherben gegangen sind, haben den Kleophas und seinen Freund traurig gemacht. Schmerzhaft war das für sie. Schon wieder aussichtslos. Und als Jesus sich diesen beiden Männern anschließt, weiß er, was in ihren Herzen vorgeht. Er weiß aus eigener Erfahrung, was menschliche Verzweiflung ist. Er weiß aus eigener Erfahrung, was deine Verzweiflung ist und meine. Er kennt doch die Dunkelheit und den Tod. Er weiß, was es bedeutet, sterblich zu sein, vielleicht unheilbar krank, verzweifelt zu sein, was es bedeutet, von anderen ausgestoßen zu sein. Er verstand sie so gut, dass sie nicht mehr lange Fremde bleiben konnten. Was sagte Jesus zu ihnen? Er beschönigt seinen Tod nicht. Er bagatellisiert auch nicht ihre Sehnsucht nach Freiheit. Er nimmt sie ernst. Und man könnte das so sagen, er führt mit ihnen ein langes Gespräch, sowas wie eine Bibelstunde. Aber das musste schon lange sein, denn der fing bei Adam und Eva sozusagen und hat die ganze Heilsgeschichte ihnen erzählt. Alle Bibelstellen, die von dem Messias, dem Verheißen sprachen oder sprechen, hat er ihnen erklärt und auf einmal, da fielen die Groschen da bei ihnen. Und die Zusammenhänge auf einmal wurden klar. Und er sprach auch von der Auferstehung. Und dieser Weg mit dem unbekannten Mann, mit Jesus, sollte ihnen helfen zur inneren Befreiung und zur Klarheit. Jesus weiß, was in uns gerade vorgeht. Und er möchte auch uns verhelfen zur inneren Klarheit. Er möchte uns auch frei machen, vielleicht von Gedanken, von Erlebnissen, die uns lahmgelegt haben. Er versteht alles. Er blickt in unsere Herzen. Aber die zweite Frage, womit beschenkt uns Jesus? Als er mit den beiden redete, erlebten sie in ihren Herzen etwas Neues. Es war, hieß es hier, als brannten ihre Herzen mit einem Feuer, das nicht von außen, sondern von innen kam. Ja, dieser Begriff brennende Herzen, es bedeutet nicht nur interessiert, begeistert, absolut mittendrin zu sein, ergriffen zu sein. So haben sie später berichtet, brannten nicht unser Herzen, als er mit uns redete. Schon in dem Moment, als er ihnen alles erklärt hatte, die Zusammenhänge, brannten ihre Herzen. Ja, ihre Niedergeschlagenheit konnten sie nach und nach ablegen. Jesus hat zu ihnen aber nicht gesagt, ach Leute, es ist nicht so schlimm, wie sich das anhört. Nein, das hat er ihnen nicht gesagt. Er hat ihnen eine Kraftquelle eröffnet. Er hat ihnen eine neue Perspektive gezeigt. Henry Nouwen, ein Schriftsteller, der viele gute Bücher geschrieben hat, hat einmal in einem Buch geschrieben, infolge verschiedener Entdeckungen brachen immer mehr Zäune weg, die mir ein sicheres Gehege gewährleistet hatten, und brachten mir deutlich zum Bewusstsein, dass Gottes Bund mit seinem Volk alle Menschen einschließt. Für mich persönlich war das eine Zeit des Suchens, des Fragens, schmerzlichen Ringens, eine Zeit äußerster Einsamkeit und nicht ohne Augenblicke großer innerer Ungewissheit und Zwiespaltigkeit. Der Jesus, den ich in meiner Jugend kennengelernt hatte, war mir gestorben, plötzlich. Ich wanderte niedergeschlagen in Richtung Emmaus, wie die Jünger damals, und fing an, die Stimme von jemandem zu hören, der sich mich auf dem Weg angeschlossen hatte. Meine Lieben, das ist manchmal so. Auf einmal ist der Glaube aus der Klasse 5b oder 10a weg. Auf einmal zweifelt man an all dem, was man subkutan von eigenen Eltern bekommen hat. In der Sonntagsschule, in der Jugend. Auf einmal rutscht alles weg. Und da schließt sich uns Jesus an. Und das tut er vielleicht gerade jetzt und heute. Und wir machen eine Erfahrung, die sich vielleicht jeder Logik entzieht. Wo vernünftige Menschen sagen würden, ach, das sind nur deine Vermutungen. Jesus möchte uns berühren. Und so, wie wir das gerade nötig haben. Manche braucht das vielleicht ein bisschen intellektuell, der andere aber zutiefst im Herzen, vielleicht in den tiefsten Tiefen seines Wesens. Vielleicht sind das seine Gefühle, die auch einmal sich zeigen sollten, auch wenn man sehr stolz auf seine norddeutsche Herkunft ist. Ja? Und dann wird auf einmal vielleicht etwas einem klar. Wir lernen, der Tod ist tot. Aber wenn man auf Abstand zum Tod gehen kann, und gerade als Christ, und zu allem, was mit dem Tod zusammenhängt, ob es Schmerz ist, Krankheit, Unterdrückung, Krieg, Hunger, Armut und so weiter, wenn man auf diesen Abstand gehen und da bleiben kann, umso besser für uns. Und christlicher Glaube will und soll uns auch diesen Abstand geben zu dem, was wir erleben. Egal, was passiert. Das finden wir in so vielen Liedern. Egal, was passiert. In dir ist Freude, in allem Leide, o du Heiland, Jesu Christ. Die normale menschliche Einstellung ist, in Schwierigkeiten zweifle ich. Ich gehe vielleicht auf Abstand zu meinem Gott. Mein Glaube kommt ins Rutschen. Aber Jesus lässt uns das menschliche Dasein aus einem anderen Blickwinkel heraus sehen. Und er schenkt uns eine übernatürliche Perspektive. Er macht es möglich, dass wir die Zusammenhänge vielleicht erfassen. Euch ist der Dietrich Bonhoeffer bekannt. Er schrieb einmal, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alles zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott aus jeder und in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt uns diese Kraft nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden werden. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Wie recht hat Bonhoeffer? Wie recht. Er kann uns alles zum Besten werden lassen. So lesen wir das auch in Gottes Wort. Denn dieser Gott, der auferstandene Christus, schenkt uns übernatürliche Horizonte. Andere Menschen, die an Menschen, die an Gott nicht glauben, zeigen uns vielleicht einen Vogel, weil sie das aus der natürlichen Perspektive sehen. Aber Gott will uns eine übernatürliche, also nicht mehr menschliche Perspektive schenken. Die beruht auf unserem Glauben. Ja, wie werden unsere Herzen verändert? Bei den Jüngern haben wir gerade gehört, habe ich schon erwähnt, Jesus lässt uns das Leben in seine, von seiner eigenen Erfahrung her sehen, wie er das erlebt hat. Er macht uns klar, dass das Leben stärker und größer ist als der Tod und alles, was wir mit dem Tod verbinden. Und das können wir nur mit unserem Herzen verstehen. Und deshalb schreibt Lukas in seinem Bericht, je nach Übersetzung, nicht da dämmerte es ihnen oder da ging ihnen ein Licht auf, sondern er schreibt, brannte uns nicht das Herz in der Brust, fragten sich die Jünger. Dieses brennende Herz offenbarte den beiden Jüngern etwas ganz Neues, etwas noch nie Dagewesenes. Da war im Kern ihres Menschseins, im Kern ihrer Persönlichkeit etwas Neues aufgebrochen, das den Tod entwaffnen und der Verzweiflung ihre Kraft nehmen konnte. Das war eine andere Sichtweise der Dinge. Als die drei Männer, Jesus und die zwei Jünger, Emmaus erreichten, war zwischen ihnen so viel geschehen, dass die beiden Freunde nicht bereit waren, Jesus weitergehen zu lassen. Sie wollten, dass er bei ihnen bleibt. Denn zwischen ihnen und dem Fremden, der Jesus war, eine Gemeinschaft entstanden ist. Eine Herzensgemeinschaft. Sie spürten, dass ihnen etwas völlig Neues und Unerwartetes geschenkt wurde. Deshalb wollten sie nicht ohne ihn ins Haus hineingehen. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Ja, die beiden Jünger hielten ihn zurück. Sie drängten ihn sozusagen, ihr Gast zu sein. Jesus nimmt diese Einladung an und ging mit ihnen hinein. Und dort geschah etwas Wichtiges. Da haben sie gemeinsam gegessen. Und während er das Brot brach und ein Segen drüber sprach, ging ihnen was auf. Öffneten sich ihre Augen. Sie erkannten ihn nicht an seinem Aussehen, sondern an dem, was und wie er es tat. Und genauso können wir Jesus erkennen. Wenn wir es nicht schaffen, an den Worten, die wir hören und lesen, an dem, was er tut und wie er das tut, in unserem Leben und im Leben anderer. Und ähnlich kann es auch anderen Menschen gehen, dass sie Jesus erkennen an dem, was wir tun und wie wir das tun. Und dazu sind wir als Christen auch berufen. Die Jünger haben eine unerschütterliche Gewissheit bekommen. Und das hat ihnen diese Fremde zuerst, Fremde gegeben. Als sie ihn erkannt haben beim Brotbrechen, da war er weg. Aber sie hatten die Gewissheit, die ihnen kein Mensch mehr rauben konnte. Jesus bringt auch unsere Herzen zu brennen. Das will er. Das will aber auch zugelassen werden. In unserer Kühlheit oder wie auch immer, lassen wir das manchmal nicht zu. Und zum Schluss gibt es noch etwas in dieser Geschichte, das wichtig ist. Sie hat Konsequenzen für uns. Welche? Hier geschieht sehr viel, so dass es schwierig ist, alles zu erklären. Aber wofür es hier ankommt, ist, dass in dem Augenblick, in dem sie Jesus beim Brotbrechen erkannt haben, Kleophas und sein Freund, dass diese leibhaftige Gegenwart Jesu ihnen eine neue Hoffnung geschenkt hat. Auf einmal hatten sie die Gewissheit, Jesus ist tatsächlich auferstanden. Er hat mit uns geredet. Er war da. Er zeigte sich uns. Und sie hatten eine unerschütterliche Hoffnung. Und diese Hoffnung bewirkte, dass sie auf einmal mutig wurden. Sie wollten sich nicht mehr verstecken. Sie wollten zurück nach Jerusalem laufen und den anderen Jüngern erzählen, was sie so alles erlebt haben. Hier steht es unverzüglich. Das ist nicht ein Zitat von Schabotzki damals, kennt ihr noch, wegen der Ausreise, sondern das kommt aus der Bibel hier. Sie sind unverzüglich aufgebrochen, sofort, und liefen zurück nach Jerusalem. Diese zwei Jünger erlebten eine Metamorphose. Das habe ich schon öfter erklärt. Denkt an eine Raupe und einen Schmetterling, der dann daraus wird. Und das war eine innere Verwandlung. Aus verstörten, verängstigten, niedergeschlagenen Jüngern, verstörten, werden auf einmal mutige, hoffnungsvolle Boten Gottes. Sie wollen von dem Jesus Christus, dem verheißenen Messias, erzählen. Und von der Perspektive, die sie haben, die bis in die Ewigkeit schenkt. Wir haben heute in den verschiedenen Lesungen und Liedern davon gehört, dass wir auferstehen werden. Jesus ist als Erster auferstanden. Und diese Auferstehungsperspektive ist für uns real. Davon haben wir erfahren aus der Bibel. Und daran glauben wir. Nach diesem Leben kommt noch was. Und selbst wenn wir das schönste Leben hier gehabt hätten auf dieser Erde, das vielleicht 100 Jahre lang gehen würde, da kommt noch was, was noch viel besser ist. Das ist mit nichts mehr zu toppen. Gott will, dass wir solche Menschen werden, bei denen diese Perspektive entscheidender ist als alles andere. Ob es uns gut, schlecht, schlechter, am schlechtesten geht. Gott möchte uns eine neue Hoffnung schenken. Und er gibt uns auf den Weg diese neue Hoffnung. Nimmst du es an? Nimm es an. Lass Gott in dir wirken. Lass dich von Jesus nicht nur sagen, sondern auch zeigen, wie er, wenn er dir begegnet im Alltag, was es bedeutet, hoffnungsvoll zu sein. Werde zu einem Hoffnungsträger, der auch anderen ermöglicht, dass sie es erleben, wie groß die Kraft Jesu und die Kraft der Auferstehung ist. Lass dich von ihm verwandeln, damit dir alles zum Besseren werden kann. Auch das, was du gerade jetzt erlebst, worüber du dich vielleicht beklagst, worunter du leidest. Und das im Vertrauen auf diesen auferstandenen Christus. Und mag das Osterfest noch so schön sein, ohne den Glauben an Jesus, an seinen Tod und Auferstehen, bleibe dein Herz doch ewig im Dunkelheit allein. Der auferstandene Christus weiß, was in uns vorgeht. Jesus schenkt uns durch den Glauben eine neue, eine übernatürliche Perspektive. Neue Horizonte werden uns gezeigt. Er bringt unsere Herzen zu einem hoffnungsvollen Brennen. Darum bewirkt er auch in uns eine Metamorphose, Verwandlung. Schenk uns neue Hoffnung. Nimm das an. Ostern, ein Ereignis, das die Welt grundlegend verändert hat. Wir wollen jetzt gemeinsam aufstehen und ein Glaubensbekenntnis sprechen. Und zwar, das ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Und das wollen wir noch einmal vertont singen, auch im Stehen.
Christus ist mein ganzer Halt, er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied, der Eckstein und der feste Grund, sicherer Halt in Sturm und Wind. Wer liebt wie er, stillt meine Angst, bringt Frieden mir. Trost ist er in allem Leid, in seiner Liebe find ich Halt. Das ewige Wort als Mensch geboren, Gott offenbart in einem Kind, der Herr der Welt verlacht, verhöhnt. Von den Seinen abgelehnt. Doch dort am Kreuz, wo Jesus starb und Gottes Sohn ein Ende fand, trug er die Schuld der ganzen Welt. Durch seine Wunden bin ich heil. Ins kühle Grab, dunkel umfing das Licht der Welt. Doch morgens früh, am dritten Tag, wurde die Nacht vom Licht erhellt. Der Tod besiegt, das Grab ist leer, der Fluch der Sünde ist nicht mehr. Ich bin sein und er ist mein. Mit seinem Blut macht er mich rein. Nun hat der Tod die Macht verloren. Ich bin durch Christus neu geboren. Mein Leben liegt in seiner Hand. Vom ersten Atemzuge an. Und keine Macht in dieser Welt kann mich ihm rauben, der mich hält. Bis an das Ende dieser Zeit, denn er erscheint in Herrlichkeit.
Nimm gern wieder Platz. Ja, liebe Hoffnungsträger, ich habe ein paar Ansagen für euch. Janusz, vielen Dank für die tolle Predigt. Wir haben jetzt gelernt, wie wir unsere Augen trainieren können, unsere Herzensaugen. Am Mittwoch um 18:30 Uhr treffen wir uns hier zum Gebetsabend. Ganz herzliche Einladung. Und nächsten Sonntag um 10.30 Uhr werden wir hier zusammen Gottesdienst feiern, ein Abendmahlsgottesdienst. Ganz herzliche Einladung dazu. Predigen wird unser Pastor Janusz Blonski. Ich habe die Terminübersicht hier noch für euch vorbereitet und ganz wichtig ist der zweite Punkt, das offene Kirchencafé, weil da werden wir nächsten Samstag gemeinsam grillen. Und wenn ihr mithelft, wird es nicht nur Grillfleisch und Würste geben, sondern auch Salate. Bisher gibt es noch nicht so viele Salate und dann muss man eben nur sich von Fleisch ernähren. Also ich hätte damit kein Problem, aber vielleicht würde sich der eine oder die andere noch bereit erklären, einen Salat zuzubereiten und sich dann bei Renate König melden. Renate, wo bist du? Einmal aufstehen. Da ist Renate. Bitte Renate ansprechen und sagen, welchen Salat ihr mitbringt. Ja, es haben sich schon einige gemeldet, also das ist gut. Nach dem Gottesdienst gibt es die Möglichkeit, für sich beten zu lassen. Kommt gerne nach vorne. Einige haben so einen Sticker und die können dann mit euch und für euch beten. Wir haben den Raum der